Hallo und herzlich willkommen zu unserer lang ersehnten neuen Folge von
Mummies and
Magic. Hier sind wieder
das Krokodil, Roxane und
Roxane und Nora, genau.
Das Nilpferd.
Das Nilpferd. Sind wir jetzt zwei oder vier?
Wir sind viele.
Okay, das ist gut. Es ist Montagmorgen, das sollten wir vielleicht dazu sagen.
Wir hatten noch nicht genug Kaffee.
Oder noch gar keinen. Also
Seht es uns nach, wenn wir hier noch etwas unkoordiniert sind. Aber vielleicht liebt ihr ja gerade das an uns.
Genau, das Sommerloch liegt hinter uns. Es ist auch ganz schön kalt heute Morgen.
Ja.
Und heute geht's bei uns endlich eine neue Folge, ein neues Thema. Es geht um
Escape Games. Aber bevor wir damit anfangen, müssen wir ja noch so ein bisschen, wir sitzen hier jetzt sehr bequem in unserem Podcast-Raum.
Das stimmt.
Wir haben nämlich, sondern das Ägyptische Museum. Dank an dieser Stelle nochmal, dass wir die Infrastruktur und den Podcast-Raum nutzen können. Der ist innen größer als von außen. Das heißt also, er ist seit dem letzten Mal deutlich gewachsen. Er ist jetzt voll aufgeräumt und noch mehr mit Pyramidenschaum verkleidet. Und seit letzter Woche haben wir ein Sofa in diesem Raum, auch wenn wir gerade gehört haben, dass das so fürs Sprechen nicht wirklich gut ist.
Ja, Gemütlichkeit soll ja beim Sprechen nicht so hilfreich sein für gute Podcasts. Profis machen das wohl im Stehen. Grüße gehen raus an meine Schwester.
Ich stelle sowieso gerade fest, dass es ein bisschen schwierig ist, weil wir sitzen jetzt irgendwie nebeneinander und können uns nicht so richtig angucken. Und das finde ich so ein bisschen schwierig, weil wenn wir uns angucken, dann sprechen wir wieder nicht in unser Mikrofon und
wir optimieren das noch ein bisschen.
Vielleicht müssen wir das noch ein bisschen optimieren das nächste Mal, genau.
Prinzipiell ist dieses Sofa famos.
Ja.
Es ist wunderbar grau und gemütlich.
Es passt exakt in diesen Raum.
Das ist Millimeterarbeit.
Ja. Ich habe es ausgemessen und ich war dann ein bisschen panisch, als es kam, aber es passt.
Ja, cool. Gut, wir haben ein neues Sofa, wir sind motiviert und es geht um Escape Games.
Ja, wir haben ja schon gesagt, als ich im Urlaub war, haben wir auch ein Exit-Spiel gespielt. Nicht wie wir wieder aus dem Urlaub entkommen, sondern ein kleines mobiles Exit-Spiel vom Kosmos Verlag. An dieser Stelle, wir werden hier nicht für irgendwelche Werbung bezahlt, sondern es ist nur einfach unsere ganz eigene persönliche Meinung, die wir hier für uns geben. Schön wäre es, wenn wir bezahlt werden. Wink an den Kosmos Verlag.
Ja.
Und wir nehmen immer einige von diesen Exit-Spielen mit in den Urlaub und spielen eigentlich viel weniger, als wir uns vorgenommen haben. Aber dieses Jahr haben wir gespielt die Grabkammer des Pharao.
Dam, 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 da. Ja, ziemlich cool. Ich habe mir das dann auch gleich organisiert und besorgt. Und wir haben das jetzt ganz frisch auch letzte Woche gespielt.
Aber bevor wir zur Grabkammer des Pharao kommen, schauen wir erstmal ein wenig zurück. Was sind denn Exit-Spiele eigentlich? Also Exit heißt Ausgang. Das heißt, es sind Spiele, wo man normalerweise irgendwo eingesperrt ist und versuchen muss, mit ein wenig Hirngrips wieder rauszukommen.
Genau, über Rätsel, über Hinweise. Das gibt's als Single oder auch als Multiplayer. Also man kann die ursprünglichen Spiele auch, konnte man alleine spielen. Mittlerweile sind das eher zu Gruppenspiele geworden. Und über Rätsel und Hinweise muss man da natürlich den Ausgang finden. Wir kennen jetzt natürlich, oder im Fokus steht heute das Kartenbrettspiel. Es ist ein Kartenspiel, dieses Kosmos Exit Game. Mhm. Aber den Ursprung hat das Spielkonzept eigentlich im Adventure Games, also in den Computerspielen, sogenannte Point-and-Click-Adventures. Erstes Spiel, das als sogenanntes Escape Game als Computerspiel rauskam, war 2004 Crimson Room des Japaners Toshimitsu Takagi. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und der legte so den Grundstein für diese, man ist in einem Raum, man muss eben mit der Maus, mit dem Mauszeiger im Raum Dinge anklicken, die dann kombinieren und damit dann den Ausgang finden. Und die ersten Live-Escape-Games gab es dann auch in Japan so ab 2007. Die waren dann erst nochmal in Bars oder in Restaurants integriert und haben dann erst so peu à peu ihre eigenen Räumlichkeiten gefunden.
Genau, es sind also Räume, wirkliche existierende Räume, aus denen man hinaus muss. Und natürlich bieten sich altägyptische Grabkammern dafür an. Wir vom Museum haben unsere erste Begegnung mit Escape Games Ende 2017, Anfang 2018 gehabt. Und zwar haben wir nach der Eröffnung des Museums, nachdem wir alles so einigermaßen gut hinter uns gebracht haben, gedacht, dass wir so ein bisschen unsere Zielgruppen noch optimieren wollen. Wir haben festgestellt, es kommen sehr viele Familien und Kinder und Schulklassen zu uns ins Museum und natürlich das Standard-Museumspublikum. Aber wir haben eine ziemlich große Lücke, so ab etwa 13 Jahren bis Anfang 20. Und für diese sehr, sehr schwierige Museumszielgruppe haben wir uns gedacht, wollen wir etwas im Museum anbieten, was diese Zielgruppe anlockt. Und wir haben uns ein bisschen kundgetan und gedacht, was macht denn die Jugendlichen gerade an? Ja, und das waren halt auch Escape Games, weiß ich auch von meinem Sohn, der das irgendwie auch alles sehr, sehr spannend findet. Und wir haben uns dann erstmal auf Vorbereitung begeben und haben festgestellt, dass es hier in München in der Tat auch einen Escape Room gibt mit Bezug zu Altägypten. Der ist sogar ganz in der Nähe hier, in der Nähe vom Hohenzollernplatz, also in der Nähe vom Museum, und nennt sich natürlich die Rache des Tutanchamun. Wir haben also einen Termin gebucht und sind mit dem Team und noch einigen Externen zusammen, unter anderem mein Sohn, der war damals knapp 10, um auch verschiedene Altersstufen dabei zu haben, in diesen Raum hineingegangen. Das war sehr lustig.
Klingt total gut, ja. Oh Mann, ich kenne das auch nur aus Erzählung. Ich bin schon ganz gespannt.
Bist du überhaupt schon mal in einem Escape Room gewesen?
Ja, in Wien haben wir das gemacht. Da hatten wir einen ganz spannenden Escape Room, und zwar zwei Räume, die dann zwei Gruppen parallel bespielen können. Es ging Dr. Watson gegen Sherlock Holmes. Und der war ein bisschen heftig, weil da nämlich die Decke irgendwann runtergeht, wenn die Zeit abläuft.
Du erwähntest es, ja, und ich kriegte schon Panik, genau, allein bei der Erwähnung des Ganzen.
Ja, also es ist natürlich unter Aufsicht und die Decke geht auch nicht ganz runter. Die hört so bei 1,50 Meter auch auf. Aber trotzdem ist es ein ganz anderer Adrenalinstoß, den man da bekommt. Und wenn man auf die Hinweise, auf die Suche geht, kann man auch Kugeln finden und mit diesen Kugeln kann man die Decke bremsen oder bei dem gegnerischen Team die Decke schneller runterkommen lassen. Also
ja, ja, das hat nochmal eine ganz andere Dynamik, wenn man da auch noch nicht nur gegen die Zeit spielt, denn das ist ja das Spannende. Man ist ja nicht nur eingeschlossen und muss aus dem Raum entkommen, sondern man hat im Normalfall eine Stunde Zeit. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, ja, dann hat man halt irgendwie versagt. Man muss also versuchen, innerhalb von einer Stunde Zeitdruck, diese ganzen Rätsel zu lösen. Die Rache des Tutanchamun. Natürlich war es eine Grabkammer. Dieser Escape Room bestand aus drei Räumen. Das heißt also, wenn man den einen Raum hat, geht eine Tür auf und man kommt in den nächsten und dann kommt man in den dritten und irgendwann geht dann die Ausgangstür wieder auf. Und es ist echt schon wieder lange her. Ich weiß gar nicht mehr, was es für Rätsel waren. Ich weiß nur, dass wir uns wieder unglaublich schwer getan haben, weil wir uns also einerseits unglaublich schwer, weil wir uns wieder selbst im Weg standen und natürlich wieder viel mehr hinterfragen und viel mehr reindeuten in Rätsel, die überhaupt nicht so kompliziert gedacht sind. Ganz einfach hatten wir es, wo Götterstatuen den entsprechenden Göttern zugeordnet werden mussten. Also das war irgendwie sehr verschlüsselt gut in Hieroglyphen und man musste mit einer Liste das Ganze entziffern und wie so zack, 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 fertig.
Sehr gut, wenn sich das lang anstudierte Fachwissen dann endlich mal bezahlt
macht. Ja, endlich mal in der Realität
bewährt. Ich kann mir das gut vorstellen, dass gerade bei diesen ägyptischen Themen, auch mal ging mir das so bei einem Pub-Quiz mit Thema Ägypten, dass man mit seinem Fachwissen sich dann oft mehr Hürden auflegt, als es tatsächlich sind.
Ja, in der Tat. Also das haben wir auch hier bei dem anderen Exit-Spiel, bei dem Kosmos-Exit-Spiel schon wieder festgestellt. Nichtsdestotrotz, die Sache ging noch gut aus. Wir haben es geschafft. Ich glaube, in irgendwie 57 Minuten, also so kurz vor knapp, sind wir dann wirklich nochmal aus dem Raum herausgekommen. Es war wirklich ganz klassisch mit Götterstatuen, mit Hieroglyphen. Es gab einen Sarg, in den man sich hineinlegen musste.
Oha.
Ja, der war wir haben uns erst überhaupt nicht getraut, ne? Museumspublikum, so, darf ich das anfassen? Darf ich mich da reinlegen? Und dann hat man irgendwelche geflüsterten Stimmen gehört, die einem dann Anweisungen gegeben haben. Sehr, sehr creepy. Es war ganz praktisch, dass mein Mann eben nicht Ägyptologe mit dabei war, der das dann manchmal ein bisschen objektiver gesehen hat und der dann bei manchen Sachen auch einfach zugegriffen hat und dann durch Zufall, sondern natürlich durch pure Berechnung, solche Rätsel gelöst hat. Das war schon ganz spannend, aber wir haben auch da festgestellt, man hat halt echt einfach alles zusammengeworfen, was irgendwie Ägypten ist. Das heißt, ne, die Rache des Tutanchamun, von Tutanchamun hat man irgendwie nicht so wirklich viel gehabt, außer dass man weiß, er hatte ein Grab.
Ja, manche Ägyptologen sind da auch noch nicht weiter. Nein, Spaß.
Wenn man überhaupt Ägyptologen da irgendwie dazu bezogen hätte.
Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Aber Nein. Wie gesagt, das ist halt das Image, dass diese Escape Room bietet sich ja auch an, das dann irgendwie mit verfluchten Gräbern und sowas zu machen. Wir haben auch vom Kosmos da das mit dem Museum, das war einer der ersten Spiele von Kosmos, die wir auch gemacht haben. Ja,
genau, natürlich, klar.
Genau, ne? Also das ist einfach dieses Flair und das geht natürlich, wenn man Tutanchamun und den Fluch des Pharaos kennt, das bietet sich einfach an, das ist fantastisch.
Ja, ganz klar, also das ist natürlich immer derselbe Topos, der dahinter steht. Wir haben dann auch noch einen anderen Escape Room da in der Nähe gemacht. Da ging es um irgendwie ein verfluchtes Haus und es war auch etwas unheimlich. Da war ich mit meinem Sohn und seiner Kindergeburtstagsgruppe drin.
Hey, genau das Richtige. Haben die da noch schlafen können?
Ja, die haben es erstaunlich gut gemacht. Also es ist, wenn du da aber mit so einem Trupp von, ich weiß nicht, 6-, 11-jährigen Jungs drin bist, das ist schon eine ganz andere Herausforderung.
Sehr gut, aber ihr habt es alle gemeistert.
Genau, wir haben es gemeistert. Zurück zu unserem Escape Room, die Rache des Tutanchamun und dem Museum. Wir haben also dieses Spiel durchgespielt. Das hat uns allen großen Spaß gemacht. Wir haben alle eine kleine Affinität zu Escape Rooms entwickelt und haben uns gedacht, ja, das wollen wir in der Art auch im Museum. Nun ist es allerdings so, dass wir natürlich nicht einfach so ein Escape Room ins Museum reinbauen können. Das Museum ist voll, die Ausstellung steht. Wir haben sowieso schon viel zu wenig Platz. Und diese Idee des Escape Rooms läuft natürlich unserer Absicht auch etwas entgegen. Denn wir wollen ja nicht, dass die Leute aus dem Museum ausbrechen, sondern dass die Leute ins Museum hineingehen. Wir haben also verschiedene Varianten durchgespielt, hatten ganz abstruse Dinge von der Decke fahrenden Käfig, wo wir dann doch irgendwie einen Escape Room hatten. Aber das hat sich alles nicht so wirklich irgendwie umsetzen lassen. Und deswegen haben wir gedacht, okay, wir wollen nicht, dass die Leute aus dem Museum entkommen, sondern wir wollen, dass die Leute in das Museum hineinkommen. Und so sollten sie sich auf die Suche nach einem verborgenen Raum begeben.
Schöne Idee.
Also, wir sind auch davon abgegangen, in das Museum eindringen, ein Einbruchsspiel zu machen.
Weil ja, vielleicht die Leute nicht auf Ideen bringen.
Ja, genau. Also, man muss in der Tat irgendwie vieles bedenken und wir wollten weder, dass die Leute ausbrechen, noch wollten wir, dass die Leute einbrechen, sondern dass sie einen verborgenen Raum finden.
Das ist total gut, weil eben auch diese Interaktivität ja auch im Fokus steht. Das ist ja eben auch das Tolle an diesen Escape Rooms und dem Konzept dahinter. Und vielleicht hier noch ein ganz kurzer Exkurs zu diesem Boom, woher das eigentlich kommt. Du hattest ja schon gesagt, der Escape Room hier in München, wie cool der war und dass eben auch ganz viele unterschiedliche Altersgruppen und Zielgruppen das anspricht. Und München ist tatsächlich auch einer der ersten Städte, in denen es einen Escape Room dann gegeben hat. Das war ungefähr 2013. Im Sommer wurde hier der erste eröffnet. Wir haben ja schon gesagt, dass die ersten eigentlich auch aus Japan kommen. Das schwappte dann langsam so hier auch zu uns. Und der Boom kam dann tatsächlich über eine Künstler-Performance. Und zwar gibt es aus Hildesheim die Gruppe Machina X, die eine Performance-Gruppe sind. Und die haben ein interaktives Theaterstück, 15,000 Grey heißt das wohl. Und da geht es eben darum, das Theaterpublikum interaktiv einzubinden und die Geschichte zu lösen. Der Spiegel schreibt dazu Folgendes. Wenn die Zuschauer den Theaterraum betreten, dann geht es sofort ums Ganze. Vor ihnen auf einem Stuhl sitzt ein Wissenschaftler. Weißer Kittel, Hornbrille, Denkerstirn. Um seine Hüfte ist eine Bombe geschnallt. Tick, 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 tick. Die Uhr läuft. 30 Minuten haben die Theaterbesucher Zeit, um in dem Stück 15,000 Grey herauszufinden, welche weltverändernde Entdeckung der Professor gemacht hat und wie sie ihn von dieser Detonation retten können. Ja, also hier klingt das schon ganz bekannt für Kenner des Exit-Game-Genres. Also hier werden die Besucher gleich bereits am Eingang damit konfrontiert, dass sie aktiv dieses Theaterstück bespielen und lösen müssen.
Höchst spannend.
Total, ne? Und das passt ja auch ganz wunderbar zu den Überlegungen, die ihr euch gemacht habt, wie man eben das Museumspublikum interaktiv anregen kann, sich in den Räumen spielerisch zu bewegen.
Ja, wir hatten ein weiteres Problem. Normalerweise sind solche Escape Rooms ja immer sehr schön mit Requisiten und allem drum und dran ausgestattet und man muss verborgene Dinge auch dort finden. Es sind allerlei elektrische Sachen manchmal, die man in Bewegung setzen muss. Das ist bei uns im Museum natürlich schwer umsetzbar. Also wir können nicht einfach überall irgendwelche technischen Gadgets einbauen und wir können auch schlecht irgendwo Requisiten in die Räume mit hineinbauen und wir können es vor allem auch nicht umbauen, weil das einfach ein viel zu großer personeller Aufwand war. Wir haben uns dann mal ein wenig umgeschaut. Natürlich sind auch andere Museen schon auf solche Ideen gekommen. Das Kunsthistorische Museum in Wien beispielsweise hat auch eine Art Escape Game, das allerdings vollkommen mit Papier funktioniert. Das heißt, man bekommt also am Eingang so eine Art Entdeckertasche und da sind die ganzen Hinweise, mit denen man dann durch das Museum hindurchgeht, mit drin. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gemacht hast.
Warst du ja in Wien? Ja, ich war in Wien, aber das habe ich tatsächlich verpasst. Ja.
Eine Freundin von mir hat das gemacht, Grüße an Lilly, und hat mich mit ganz, ganz vielen Bildern versorgt und hat mir das alles zugeschickt. Und die fanden das ziemlich cool, aber es ist halt ein wenig losgelöst vom Museum selbst. Und das wollten wir so in der Art nicht. Also wir wollten die Leute nicht irgendwie nur mit solchen Papiersachen versorgen, sondern wir wollten oder hatten den Anspruch, dass wir natürlich auch die Ausstellung selbst zum Ort des Spielens machen. Und so sind wir drauf gekommen, dass wir vielleicht noch einen Schritt weitergehen und das Ganze nicht physisch ins Museum einbauen, sondern dass wir mit virtuellen Realitäten arbeiten. Wir sind dann auf die Augmented Reality gekommen, also mit einer VR-Brille durchs Museum laufen. Das wäre zwar schön, aber das wollten wir zum Schutz der Objekte dann doch nicht.
Und der Spielenden.
Und der Spielenden.
Sie gegen die Horusstatue laufen, nicht so gut.
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Mhm. Und wir haben dann ein wenig auch recherchiert. Es gibt diese, jetzt weiß ich nicht mehr, welches waren es die Oculus oder waren es die Google Lens? Ich glaube, es waren die Google Lens.
Ja, es gibt ja verschiedene Modelle, auch bei den VR-Brillen hat sich auch mittlerweile sehr viel getan.
Also wenn man bedenkt, wir waren 2018, das sind auch schon wieder 4 Jahre her. Wir hatten dann also eine Demo-Vorführung sozusagen mit einer solchen Brille, die man überzieht, mit so einem Headset, mit allem drum und dran, die dann diese Augmented Reality einem vor Augen führt. Das war im Prinzip ganz spannend, allerdings ist es von der technischen Herangehensweise doch wieder sehr, sehr schwierig. Und gerade diese AR-Brillen erschienen uns auch sehr fragil. Wenn man bedenkt, dass man die immer ausgeben muss, dass man sie wieder einsammeln muss, dass man da natürlich auch irgendwie das Publikum im Blick haben muss, dass da vielleicht auch mal was runterfallen kann, erschien uns das also nicht wirklich die richtige Lösung, dass wir da mit solchen AR-Brillen arbeiten. Wir wollten eine einfache Lösung, die personell handelbar ist und die auch vielfach genutzt werden kann.
Und ich denke auch immer gerade, also auch besonders bei den VR-Brillen daran, dass die ja auch recht klobig sind, wenn man die so über dem Gesicht hat. Das ist sehr unangenehm vielleicht auch. Und ich als Brillenträger muss auch sagen, das ist immer ein bisschen schwierig mit der Brille, gerade jetzt, wo man auch diese größeren Modelle immer hat. Und ich bin ja auch so ein Kandidat für Motion Sickness.
Ja,
also ne, genau. Mir wird auch gerade in so einer virtuellen Realität oft recht schnell schlecht. Also auch schon bei Computerspielen. Ne? Aber ja.
Ja, ich kenne das. Also das ist gerade mit den VR-Brillen, die einen ja so wirklich total abschirmen und man dann sich nicht mehr so richtig orientieren kann. Man kann unglaublich faszinierende Dinge damit machen. Also wir waren auch hier in einer Schule, die auch so mit solchen VR-Brillen arbeiten, haben uns das mal vorführen lassen. Das ist gigantisch, aber die haben auch gesagt, setzen Sie sich bitte auf diesen Stuhl, halten Sie sich gut fest. Ja, also das ist genau dieses, man kann sich nicht mehr so richtig in der Realität verankern und deswegen kann es zu dieser Motion Sickness, zu dieser Übelkeit kommen, wie man sie auch von Achterbahnen oder so etwas kennt.
Genau, also es gibt tatsächlich Escape Games, die mit Virtual Reality arbeiten. Die gibt es seit 2017 in Berlin einige und die sind tatsächlich im leeren Raum, ne, weil man einfach alles über diese Brille dann erlebt.
Klar, ist bestimmt auch spannend, aber wir haben keine leeren Räume.
Ja klar, und die Objekte mal eben rausräumen, ne, geht auch nicht. Auch also das heißt fürs Museum... Ja, man muss sich orientieren können, man muss irgendwie den Objekten ausweichen können und man sollte noch was sehen können. Brillen kommen also nicht in Frage.
Und deswegen, also die Augmented Reality war ganz hervorragend, weil damit kann man Objekte oder auch Informationen in den realen Raum einfügen, ohne etwas an der Ausstellung verändern zu müssen, sodass also auch das übrige Publikum nicht gestört ist. Und nun kam der Zufall, wie so oft, ins Spiel. Und zwar haben wir einen Mitarbeiter einer Firma, mit der wir schon längere Zeit auch hier im Museum der Innenarchitektur zusammengearbeitet haben. Der hat sich kurz vorher selbstständig gemacht mit einer Firma, die sich auf Augmented Reality spezialisiert hat. Das ist AR Action. Und diese Firma hat auch schon für ein anderes Museum eine AR-Anwendung gemacht. Das ist der Bürgerwald. Das ist also eine Freiluftfläche, wo sie eine Museumsführung mit Augmented Reality auf handyähnlichen Geräten gemacht haben. Und das funktioniert natürlich super. Die kann man mit sich rumtragen, die führen einen dann durch die Ausstellung und das wollten wir also adaptieren lassen für nicht nur eine AR-Führung, sondern für ein AR-Spiel.
Ja, ziemlich cool.
Total, aber wir hatten damit also die Entscheidung, wie wir vorgehen. Nur was? Das war natürlich die andere Frage. Es stand immer noch im Raum, der verborgene Raum. Und wenn wir unsere Museumsräume einmal durchzählen, dann kommen wir auf 12 Räume. Eine Reise durch die Dauerausstellung durch 12 Räume. Und wenn man sich ein wenig in der Ägyptologie auskennt und hört, eine Fahrt, eine Reise durch 12 Räume, dann macht es gleich
Ding, ding.
Da sind wir nämlich genau in der altägyptischen Kultur, in der altägyptischen Mythologie angekommen, bei der sogenannten Nachtfahrt des Sonnengottes.
Tam, 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 tam. Was ist das jetzt?
Nachtfahrt des Gottes. Die alten Ägypter glaubten, dass der Sonnengott in einer Barke über den Himmel reist und dass er mit dieser Barke jeden Abend im Westen untergeht und in die Unterwelt eingeht und dort durch die 12 Stunden der Nacht fährt. Diese 12 Räume, die es sind, also man hat sich die 12 Stunden nicht als Zeiteinheiten, sondern wirklich als Räume, die von Toren getrennt sind, vorgestellt. Und in diesen Räumen musste der Sonnengott sich allerlei Gefahren stellen und unter anderem auch gegen die Apophis-Schlange kämpfen, die ultimative Verkörperung des Bösen, des Chaos und so weiter. Und es ist natürlich, wenn man sich das so vorstellt, ideal für ein solches Spiel.
Drängt sich quasi geradezu auf, ne? Dass man eben das wie ein, also wie das auch das Pfortenbuch mit diesen Toren dann umsetzt. Großartig, tolle Idee.
Diese Nachtfahrt der Sonne kennt man unter anderem aus altägyptischen Königsgräbern. Sind wir wieder zurück bei den Gräbern, ne? Die dann doch irgendwie wieder mit reinspielen. Und auch in altägyptischer Jenseitsliteratur. Die alten Ägypter haben ja ganz, ganz viel über das Jenseits geschrieben. Man hat detaillierte Vorstellungen gehabt, wie es dort aussieht, wie man sich dort zurechtfindet, wie sich auch die Götter dabei verhalten. Und unter anderem war dies auch die Nachtfahrt der Sonne. Das heißt, wir konnten also auf einen vorhandenen Textkorpus auch zurückgreifen.
Ja, das ist total genial, ne? Und diese Textkorpora, also diese Jenseitsliteratur, davon haben die Ägyptologen natürlich auch bergeweise. Da sind wir auch recht gut informiert, wie das Ganze aussieht. Du hast ja schon gesagt, das ist in den Gräbern auch mit vorhanden. Das hat auch viel damit zu tun, dass im Neuen Reich sich dann auch die Jenseitsvorstellungen entsprechend ändern und nach unten in die Unterwelt oder in das jenseitige Welt hin orientieren und dann eben diese Konzepte der Unterwelt, der Duat, auftauchen. Deswegen heißen diese Jenseitsliteratur dann auch zum Beispiel Amduat, also das, was in der Duat, in der Unterwelt ist. Die erste vollständige Vorlage haben wir im Grab des Tutmosis I., KV 20, im Tal der Könige.
Da habe ich mal in der Uni ein Referat drüber gehalten. Ah, und ich war ganz perfekt. Stolz drauf, deswegen habe ich da eine persönliche Verbindung zu.
Sehr cool.
Und das hat so tolle Bilder, so tolle Zeichnungen, die gar nicht groß bunt sind, sondern das sind Strichmännchen.
Genau, das ist das Spannende an dieser Literatur.
Und die sind einfach so präzise und fein gezeichnet mit nur ganz wenigen schwarz-weiß Strichen. Große Liebe.
Es ist ein besonderes Merkmal dieser Jenseitsliteratur, dass man eben nicht diese akkuraten, stringenten Hieroglyphen hat, aber auch noch nicht diese Schreibschrift, dieses demotische, hieratische dann später, sondern eben diese Strichmännchenzeichnung. Das gibt dem Ganzen nochmal einen ganz eigenen Charakter, ist total toll. Vollständig erhalten ist das Amduat dann bei Thutmosis III. In KV 34 oder auch bei Amenophis II. In KV 35. Und dieses Amduat, okay, klingt jetzt schon mal rätselhaft, das, was in der Unterwelt ist, tam tam tam. Amduat ist der Haupttitel dieser Textzusammenstellung, kann man fast schon sagen. Und Jan Assmann schreibt dazu, dass es eben auch einen Untertitel quasi gibt, einen Funktionstitel. Der ist jetzt ein bisschen länger, ich lese den mal kurz vor. Das ist quasi eine Inhaltsbeschreibung, worum es in diesem Amduat-Text geht. Und das heißt dann ungefähr übersetzt, es geht darum zu erkennen die Wesen der Unterwelt, die geheimen Wesen, die Tore und Wege, auf denen der große Gott wandelt. Zu erkennen, was getan wird, was in den Stunden ist und ihre Götter. Zu kennen den Lauf der Stunden und ihre Götter, zu kennen ihre Verklärungssprüche für Re, zu kennen, was er ihnen zuruft, zu kennen die Gedeihenden und die Vernichtenden. Das ist jetzt ein ziemlich langer Untertitel, aber es geht zusammengefasst eben darum, das Wissen zu kodifizieren, zu systematisieren und zu vermitteln, denn Wissen ist der Schlüssel, um in dieser Unterwelt dann auch bestehen und weiterleben zu können.
Genau, wenn man weiß, dann kommt man auch dadurch. Jetzt hatte ich einen wunderbaren Übergang, den habe ich jetzt gerade irgendwie wieder vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Wir haben also uns vorgenommen, diese 12 Stunden, die 12 Nachtstunden für das Museum anzupassen. Natürlich konnten wir nicht 1:1 die Texte übernehmen. Es passte eben nicht so ganz mit unserer Ausstellung überein, aber wir haben uns trotzdem danach gerichtet. Und wir haben ja auch zwischen unseren Räumen Türen, Durchgänge, Übergänge und damit passte das wieder wunderbar zusammen. Und die Apophis-Schlange, derer sich der Sonnengott in jeder Nacht stellen musste, ist natürlich ein wunderbarer Endboss. Also bietet sich auch sehr an. Im Übrigen war es im alten Ägypten so, dass nicht gesichert war, dass der Sonnengott in jeder Nacht gegen die Apophis-Schlange besteht, sondern die Möglichkeit des Scheiterns war auch in den altägyptischen Texten immer gegeben. Das heißt, wenn die Sonne am nächsten Morgen aufgegangen ist, dann war das ein Beweis, dass der Sonnengott seinen Kampf in der Nacht wieder bestanden hat und es war ein Anlass zum Jubel und zur Freude. Es hätte genauso gut sein können, dass die Apophis-Schlange siegt und dass dann die Welt in ewige Finsternis fällt.
Ja, das wäre natürlich schlecht.
Ja, also auch die Möglichkeit des Scheiterns war immer mit dabei und das ist natürlich auch etwas, was man in solchen Spielen immer hat. Ja, wir sind dann also aufmerksamen Blickes durch unsere Ausstellung gegangen und haben uns umgeschaut, an welchen Objekten man denn ein solches Spiel aufhängen kann. Dazu, wenn man das Ganze mit Augmented Reality macht, braucht man natürlich 3D-Modelle der eigenen Objekte, um die zu animieren, um die in Bewegung zu setzen, um die auch interagieren zu lassen. Und wir haben das natürlich so ein bisschen optimiert. Wir hatten schon von einigen von unseren Objekten 3D-Scans und haben natürlich die dann auch bevorzugt genommen, bevorzugt behandelt und es an den jeweiligen Objekten im Raum aufgehangen. Wir wollten trotzdem auch immer einen ganz engen Bezug zu den Objekten haben und auch zu der Geschichte, die dahinter steht. Und um das so ein wenig zu spoilern, wir haben zum Beispiel in unserem ersten Raum Kunst und Form ganz hinten am Ende einen Löwenkopf, der hoch oben an der Wand hängt, der wohl ursprünglich an einem Tempel ganz hoch oben angebracht war und nicht wie ein Wasserspeier funktioniert, aber wohl dazu gedient hat, größere Wassermengen vom Tempeldach abzuleiten. Und diese Funktion des Objektes haben wir also dann in ein Rätsel verpackt. in dem nämlich zuerst einmal dieser Löwe eine Feuerwand errichtet, durch die man nicht durchkommt, man ihn dann besänftigen muss und dann Wasser kommt, das Feuer löscht und man so in den nächsten Raum hineingehen kann.
Ja, die erste Hürde. Ne? Ich habe das Spiel ja dann auch schon spielen dürfen im Zuge hier meines Volontariats. Eine meiner ersten Aufgaben, voll cool. Und ich hatte noch einen Schülerpraktikanten dabei. Wir haben das dann hier ganz tapfer zusammen gelöst und dann steht man das erste Mal vor diesem Museumsobjekt, das man ja kennt. Und dann wird das plötzlich lebendig
und spricht.
Ja, und dann muss man da wirklich ein bisschen um die Ecke denken, um diese Rätsel auch zu lösen. Aber da kriegt man dann schon einen guten Eindruck, was dann in den nächsten Räumen noch auf einen so zukommt.
Ja, es hat nämlich auch alles Folgen. Dadurch, dass der Löwe halt nun das Feuer mit Wasser gelöscht hat, hat man nun natürlich Wasser im Museum und muss im nächsten Raum also über den Nil mit einem Boot drüber fahren. Wir haben darauf geachtet, dass man ganz, ganz unterschiedliche Interaktionen hat, ganz unterschiedliche Spiele, mit denen man vorankommt. Also nicht nur Rätsel zu lösen, sondern auch solche Interaktionen wie ein Boot zu fahren. Es muss ein Obelisk gedreht werden. Man muss Teile von Sonnen einsammeln. Man muss auch mal ziemlich wirre Skarabäen wieder einfangen. Das ist mitunter ganz, ganz lustig. Und wir haben aber auch hier wiederum eine ganz enge Anbindung an die altägyptische Mythologie, indem wir dann im Raum jenseits das Wägen des Herzens thematisieren, wo man seine Mitspielenden etwas reinreiten kann, wo wir also auch wirklich auf diese Gruppendynamik Bezug nehmen, dass man also auch untereinander interagieren muss. Denn das ist ganz wichtig. Es ist eben ein Spiel, nicht nur ein Computerspiel, nicht nur ein Handyspiel, wenn man so sagen will, sondern es ist ein Gruppenspiel, was auch nur mit Interaktion und mit gemeinsamen Aktionen auch funktioniert.
Das ist ganz toll, dass man dann im Team eben auch nur die Rätsel lösen kann oder sollte. Und das macht natürlich auch dann viel mehr Spaß, wenn man auch sich aufteilen muss, eine Strategie für die Lösung finden muss. Aber das ist ja natürlich dann auch eine technische Herausforderung, die ihr da im Vorfeld habt meistern müssen, weil ja die Spielgeräte untereinander auch agieren müssen.
Das war eine ziemliche technische Herausforderung, also auch für die Firma AR Action, die sowas ja auch noch nicht wirklich in der Art und Weise gemacht hat. Wir hatten natürlich ganz, ganz viele Wünsche, ob die auch alle realisierbar waren. Das hat sich dann im Laufe der Zeit gezeigt. Uns war es wichtig, dass die Spieler eben zusammenarbeiten. Das heißt, diese Geräte, jeder bekommt also an der Kasse ein solches Gerät ausgehändigt, mussten untereinander kommunizieren können, müssen sich untereinander abstimmen. Wir hatten beispielsweise auch eine Art Punkte- oder Belohnungssystem, wo man sowas wie Münzen ansammeln kann oder wo man nachher irgendwie eine Bestenliste angezeigt bekommt. Da haben wir dann im Laufe der Zeit von abgesehen, weil sich das einfach nicht wirklich hat realisieren lassen. Ein Problem war auch, die richtigen Geräte zu bekommen, also Handys, die auch AR-fähig sind. Da gab es eine ganze Zeit lang nicht wirklich etwas auf dem Markt. Das heißt, wir haben da also auch so ein bisschen ins Blaue hineingeplant, haben den Markt immer beobachtet und dann im richtigen Moment zugeschlagen, dass wir auch unsere 10 Geräte haben, die dann noch in ein extra Case eingearbeitet sind. Das funktioniert soweit ganz gut. Die Handys müssen sich natürlich im Museum auch immer lokalisieren. Das heißt, man muss also zu Anfang einer jeden neuen Aufgabe einen Code einscannen, damit das Handy genau weiß, aha, ich bin jetzt in diesem Raum, ich bin jetzt hier, ich befinde mich jetzt dort und als nächstes passiert das und das. Diese Codes hatten wir auch zunächst gedacht, dass wir die so als Platten mitnehmen, die dann an bestimmten Stellen im Museum hingelegt werden, aber die müssen ganz genau ausgerichtet sein. Das heißt, man hätte dort dann wiederum Marker auf dem Boden gebraucht, wo diese Platten hineingelegt werden und man will dem Spielteam ja nun auch nicht irgendwie einen ganzen Rucksack mit Material wiederum mitgeben. Das wäre im Museum auch wieder etwas schlecht. Und so sind wir also von diesen physischen Platten auch wieder abgekommen. Und diese Codes, die werden jetzt per Gobos von der Decke heruntergestrahlt. Es sind also Lichtcodes, wenn man so sagen will, die sich auf dem Boden befinden und die dann mit der Kamera des Gerätes eingescannt werden müssen. das funktioniert soweit gut. Es sind natürlich die Geräte trotzdem immer ein bisschen anfällig. Wenn man nämlich mal aus Versehen irgendwie die Kamera abdeckt, dann kann sich das Gerät wieder nicht orten. Wenn vielleicht auch das Trageband des Cases sich dann mal vor die Kamera legt, wenn man das Gerät einfach mal hängen lässt oder so, dann verliert es wiederum seine Verbindung. Da muss man wieder zurück, muss den Code wieder neu einscannen und kann dann erst weiterarbeiten. Es ist also ein technisch unglaublich diffiziles System, was wir dort haben. Das haben wir uns am Anfang vielleicht doch etwas einfacher vorgestellt. Wenn man das Ganze so nur in Papierform hat, ist es natürlich auch deutlich unaufwendiger. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, funktioniert das erstaunlich gut.
Das ist wirklich Wahnsinn. Und auch diese Lichtcodes, die sind ja auch nicht die ganze Zeit an, sondern die schalten sich wirklich erst ein, wenn man das Rätsel gelöst hat aus dem vorhergehenden Raum und dann den Raum auch betritt, den neuen zu bespielenden Raum. Und dann wirklich schaltet sich mit einem Klicken dieses Licht dann an und dann weiß man, okay, ich muss jetzt hier irgendwas suchen und das finden. Und das ist wirklich ganz praktisch. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn das Gerät mal den Kontakt verliert, weil man im selben Raum ja mit diesem QR-Code dann quasi ist.
Genau, man weiß es dann nach einiger Zeit und es funktioniert dann auch ganz gut, dass man das neu wieder einscannt. Und auch, dass diese Lichter wieder verlöschen, ist natürlich dem normalen Museumspublikum geschuldet. Denn das Spiel kann auch nur zu den Öffnungszeiten des Museums stattfinden. Das hatten wir uns auch überlegt. Wie machen wir das? Machen wir Sonderöffnungszeiten, abends vielleicht irgendwie? Aber dann müsste man auch wieder das Museum öffnen. Man müsste Personal bereitstellen und die Zusatzkosten, die man zu diesem Spiel hat, was gelinde gesagt sowieso nicht allzu günstig war, ist natürlich dann auch wieder ein viel zu großer Aufwand. Deswegen haben wir gesagt, es muss möglich sein, dass das nur zu den Öffnungszeiten des Museums stattfindet und im laufenden Betrieb durchgeführt werden kann. Und deswegen verlöschen die also recht schnell wieder. Wobei es auch ganz spannend ist, wenn eine ganze Gruppe von solchen Leuten mit diesen Geräten und den Codes und den Lichtern durchs Museum rennt, das macht natürlich auch neugierig. Das heißt also, da werden dann auch die anderen Leute neugierig und fragen, was ist denn das? Was kann man denn da machen? Das ist durchaus ganz spannend. Wir hatten am Anfang uns von einer Gruppengröße so von den Escape Rooms leiten lassen, die immer so von 6 Leuten ausgehen, vielleicht sogar bis 8 Leute, und haben dann festgestellt, dass das bei uns allerdings deutlich zu groß ist. Das heißt, es würde funktionieren mit so vielen Leuten, aber in unseren kleinen Museumsräumen würde man sich dann doch manchmal ein wenig auf den Füßen stehen. Und deswegen haben wir jetzt die Empfehlung ausgesprochen, dass es mit 2 bis 4 Leuten, 3 Leute sind ideal, eigentlich am besten läuft.
Genau, ja, das war wirklich cool. Wir haben es zu zweit gespielt damals, das ging wirklich gut. Eine dritte Person wäre dann wirklich noch auch hilfreich gewesen. Und ja, ich finde es total spannend, dass man eben auf diese ganzen Dynamiken des Museumslebens so Rücksicht nehmen muss, dass das, was ja auch klar ist, dass das ganz eigene Herausforderungen mit sich bringt, aber dass es auch möglich ist, ne? Und dass trotz des normalen Betriebs sich das so dynamisch da einfügt und eine neue Komponente von Museum einfach auch noch bringt. Finde ich super cool, wirklich toll.
Ja, also es dauert ungefähr anderthalb Stunden. Wir hatten auch ursprünglich mit einer Stunde gerechnet, es dauert immer ein bisschen länger. Anderthalb Stunden sollte man auf jeden Fall schon mit einberechnen. Wir haben uns am Anfang überlegt, ja, wir wollen auch diese Zeitdynamik, diesen Zeitdruck mit einbauen. Indem man nämlich Zeit gut geschrieben bekommt, wenn man Aufgaben richtig löst, und Zeit abgezogen bekommt, wenn man Fehler macht. Aber das ist auch ein bisschen schwierig in der ganzen Umsetzung, weil man doch für manche Aufgaben einfach ein bisschen länger braucht und der Zeitdruck den Spielspaß fast schon in diesem Fall wieder etwas mindert, weil man dann nämlich zu hektisch wird. Und deswegen haben wir die benötigte Zeitspanne also jetzt inzwischen deutlich höher gestellt, dass man in diesen anderthalb Stunden eigentlich auch bequem durchkommt. Wir haben Feedbackbögen, die wir den Spielenden am Ende ausgeben und wollen natürlich wissen, wie hat es funktioniert, was hat euch am meisten Spaß gemacht, etc. etc. Ganz viele sagen, ja, man bekommt ja überhaupt nichts vom Museum mit während des Spiels. Ja, das ist aber auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen, sondern das ist wirklich ein Spiel, was im Museum stattfindet, was einen natürlich in die altägyptische Kultur und die altägyptische Mythologie spielerisch einführt, aber es ist definitiv keine Museumsführung. Und es ist natürlich jedem freigestellt, dass man, nachdem man das Spiel absolviert hat, dann nochmal in Ruhe durchs Museum geht und sich die Museumsräume anguckt. Aber das ist nicht Ziel des Spiels.
Genau, das heißt am besten zweigeteilt. Erstmal durchs Museum gehen, dann das Spiel oder andersrum. Mhm. Vielleicht auch an zwei verschiedenen Tagen. Ist vielleicht ein bisschen viel. Mhm. Aber genau, wer halt die Objekte sehen will, guckt sich die erstmal so an. Und wer dann das Spiel spielen will, macht das dann im Anschluss oder halt eben in einer getrennten Aktion. Lohnt sich auf jeden Fall. Also ich habe auch selber wenig Erfahrung mit Augmented Reality oder dieser Art von Spiel. Aber ich habe es relativ schnell rausgekriegt, das Handling, wie das dann geht. Und bei den Rätseln um die Ecke denken, ja, das ist ja auch der Sinn von einem Escape Game.
Man will das Ganze ja durchaus auch ein bisschen schwierig machen. Genau. Wobei wir natürlich auch immer eine Hilfefunktion dabei haben. Es gibt nämlich einen kleinen Avatar, einen Skarabäus, der am Anfang in das Spiel einführt und auch dann im Verlaufe des Spieles immer mal wieder auftaucht, ein paar Kommentare abgibt und auch manchmal hilfreich zur Seite steht. Und es gibt auch immer eine Fragezeichenfunktion, wo man sich so auf das Rätsel ein paar Hinweise geben kann. So wie auch in einem normalen Escape Room, wo man jetzt im Zweifel immer noch die Spielleitung anrufen kann per Walkie-Talkie und fragen kann, ich finde nicht weiter. Braucht man irgendwann immer.
Genau, und wenn alle Stricke reißen, dann ist man ja auch nicht verloren, sondern dann kann man ja noch das Kassenpersonal oder das Führungspersonal fragen. Mhm. Da ist immer jemand, dem man dann zur Not noch Hilfe bitten kann, aber...
Das haben wir nämlich auch festgestellt und wir haben unser Museumsaufsichtsteam entsprechend geschult, indem wir sie auch alle in kleinen Gruppen mit dem Spiel durchs Museum durchgejagt haben, dass sie einfach auch wissen, was dort passiert und dass sie zur Not einfach auch helfend eingreifen können.
Ja, cool. Wenn ich das jetzt spielen will, dann gehe ich auf eure Website und melde mich an. Ne?
Genau. So. Also es gibt über unsere Website die Möglichkeit, ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes, sich anzumelden. Ist immer besser, wenn man sich anmeldet, weil wir können natürlich nicht zwei Gruppen parallel irgendwie durchjagen durchs Museum. Dann steht man sich doch irgendwie auf den Füßen. Das heißt, es will also schon ein wenig eingetaktet sein. Aber ansonsten sich zwei, drei Freunde suchen und mit denen durchs Museum gehen und dem Sonnengott auf seiner Reise beistehen und gegen die Apophis-Schlange kämpfen.
Ja, yeah, ziemlich cool.
Mhm, auf jeden Fall. Aber von AR-Spiels kommen wir jetzt zu vollkommen analogen Spielen. Ne?
Ja, ne? Also wenn man auch mal zu Hause diese Exit-Spiele spielen will, ich fand das total praktisch, dass man die jetzt eben auch in diesen kleinen Boxen zu Hause spielen kann.
Ich muss mal kurz hier rumgreifen.
Das Kosmos-Spiel.
Nach dem Deckel, genau. Das ist eine Reihe von Kosmos. Exit, das Spiel. Das sind solche kleinen A5-Boxen. Man kennt es von so kleinen Spielboxen. Es gibt verschiedene Levels für Einsteiger, für Profis, für...
Fortgeschrittene ist, glaube ich, dazwischen.
Genau, Einsteiger, fortgeschrittene Profis. Mhm, genau. Die Grabkammer des Pharao ist natürlich für Profis, also uns gerade richtig.
Genau, ja. Ja, die Packung sieht auch schon mal ziemlich cool aus. Mhm. Also da ist schon mal Hieroglyphen überall. Mhm. Das ist cool. Es ist auch eine Sonnenuhr, glaube ich.
Sonnenuhr nicht, nee, es ist natürlich wieder Echnaton hier vorne.
Ja, aber da
ist... Das siehst du, habe ich wieder gar nicht
gesehen. Ja, genau, also...
Empfohlen ab 12 Jahren, Spieler 1 bis 4, Minuten 45, bis 90.
Ja, also wie lange habt ihr gebraucht?
Ich müsste in die, drauf gucken, man hat das ja immer richtig hier. Wir haben 87 Minuten und 8 Sekunden gebraucht.
Ich glaube, wir auch so in dem Dreh, 86 noch was, ich weiß auch nicht. Ja. Ja, cool. Also das sieht schon mal sehr cool aus. Ne? Da ist natürlich auch diese Goldmaske drauf, die so gleich an Tudenich Amun denken lässt. Und da ist so ein Riss in der Wand, wo es schon so durchschimmert. Also schon sehr verheißungsvoll. Ne? Spannung. Und auch der Text ist da ganz spannend, der auf der Rückseite steht. Da wird man so ein bisschen in das Abenteuer eingeführt und hier geht es dann auch gleich los. Das heißt nämlich, während des Ägyptenurlaubs besucht ihr das Highlight eures Aufenthaltes, die steinernen Pyramiden. Doch als ihr durch die engen, labyrinthartigen Gänge steigt, verliert ihr schnell den Rest der Gruppe. Nach langem Umherirren gelangt ihr schließlich in eine mysteriöse Grabkammer. Plötzlich schließt sich aber die Scheintür, ihr seid gefangen. Die Steintür, ja. Siehst du, da geht's schon wieder los. Die Steintür schließt sich. Wir sind gefangen. Auf dem Boden liegt ein halb mit Sand verdecktes Notizbuch und eine uralte Drehscheibe. Werdet ihr rechtzeitig entkommen oder für immer im Unterstein begraben sein? Das ist die Frage und damit geht's los.
Pyramiden. Grabkammer. Labyrinthe. Ich kriege gleich schon wieder Schnappatmung.
Atmen. Da steht zumindest nichts von einem Hohlraum. Ja, ja. Also das ist doch schon mal ganz gut.
Ja, aber trotzdem, Pyramiden haben keine Labyrinthe. Und wenn wir hier uns vorne den Deckel angucken, dann haben wir eine Goldmaske, die schon irgendwie an Tutanchamun erinnert. Wir haben ein Relief im Hintergrund, wo die Aton-Sonnenscheibe mit ihren Strahlen, die in Händen enden, sind. Also wir sind in diesem Fall bei Echnaton und weder der eine noch der andere wurde in einer Pyramide und schon gar nicht in einem Labyrinth bestattet. Ja.
Genau, also ich meine, klar, Pyramiden gehören zum Urlaubshighlight auf jeden Fall mit dazu. Wir waren sicherlich alle schon mal irgendwo unterwegs in Pyramiden. Und ich finde, diese Gänge, die haben schon sowas. Ne? Man geht da so rein und man muss dann so irgendwie leicht gehockt irgendwie Kopf einziehen, da diese kleinen Gänge runter. Das kann... Ja, okay. Also
es jetzt sind nicht aber so ein, trotzdem keine Labyrinthe.
Nee, aber es ist ein verzweigtes Gangsystem. Ja. Da kann man schon auch mal die Gruppe verlieren, das geht auch. Aber man gelangt eher nicht in eine mysteriöse Grabkammer. Das ist dann eher dann doch das Grabkonzept, wie man es im Tal der Könige dann kennt. Ne? Also hier Anachronismus-Alarm, aber das macht nichts. Das schadet dem Spielspaß ja überhaupt nicht.
Ja, das haben wir ja schon festgestellt, dass man irgendwie gerne irgendwie alles zusammenschmeißt und auch unser AR-Spiel im Museum so... fachlich, wie es dann doch irgendwie ist, schmeißt natürlich trotzdem auch irgendwie verschiedene Sachen, die eigentlich nicht zusammengehören, zusammen. Und so muss man bei uns auch mit Imhotep sprechen und man muss natürlich auch mit Ramses sprechen. Ja.
Ja, aber wie gesagt, es ist ein Spiel und das sind auch wirklich nur feine Details, die dann halt dem Ägyptologenauge gleich
natürlich
entgegenspringen. Aber wie gesagt, das mindert den Spielspaß auf keinster Weise.
Definitiv
vor allen Dingen,
nicht.
Weil die Gestaltung ja auch ganz toll ist. Ne? Dieses erwähnte Notizbuch, das da im Sand liegt, du hast es hier schon in der Hand.
Aufzeichnungen von Dr. H. Ford.
Oh, fantastisch. Ja, also da haben wir uns natürlich gleich alle sehr gefreut. Das ist ja wirklich eine Hommage. Ne?
Ja.
Wir denken da an unsere Indiana Jones Folge, die wir
bitte
da
bitte reinhören, wenn ihr sie noch nicht gehört habt.
Sonst klingt hier H. Ford doch verdächtig nach Harrison Ford.
Im Übrigen kam jetzt wohl irgendwie der Trailer zu Indy 5. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich habe es noch bei Twitter geguckt und es wird wohl irgendwie sehr spannend. Ein Pferd in der U-Bahn und ich.
Ein Pferd auf dem Flur? Wir sind
ein
gespannt.
Ein Pferd auf dem Flur, genau.
Ja, gut. Also der Hauptautor, der verschüttgegangene Archäologe, dessen Tagebuch wir hier finden, H. Ford, der ja natürlich hier vielleicht Harrison Ford, der Darsteller von Indiana Jones.
Mit Sicherheit.
Wir fanden das auf jeden Fall so. Und
wenn man sich dieses ganze Heft dann durchguckt, hat man natürlich schon mal die verschiedenen Spiele, die verschiedenen Rätsel, die man lösen muss. Das ist ja immer so, dass man diese Box aufmacht und weiß, dass irgendwie alles irgendetwas zu bedeuten hat. Also steht auch dabei, bitte nicht die Packung entsorgen, die ist meistens auch noch etwas benötigt. Und wenn man sich diesen Zusatzzettel hier noch durchguckt, da hat man Tutanchamuns Spiel, man hat Nofretetes Spiel. Man hat Kleopatras Spiel, man hat irgendwo Cheops kommt noch vor, man hat Tutanchamuns Grabkammer, also wir haben wieder irgendwie alles zusammengeschmissen, was an Namen in Altägypten mit dabei ist.
Aber doch durchaus Namen, die man kennt und die man vielleicht sogar auch einordnen kann, das finde ich ganz schön.
Klar.
Und man hat hier auch, ja, wenn man jetzt noch ein bisschen rumpingeln wollen würde, die Seite hier Tutanchamuns Grabkammer. Der Goldsarg ist natürlich sehr schön. Ne, so. Und auch das hier, das Wiegen des Herzens ist hier angedeutet. Da sieht man Anubis an der Waage.
Ja, also diese ganzen Zeichnungen, das ist immer...
So liebevoll, total schön.
Ja, man hängt immer irgendwie daran und denkt, okay, wo kommt's her? Ich habe das schon mal gesehen, wo ist es? Und versucht es dann auch gleich wieder so zurückzuführen.
Genau, aber hier neben dem Sarg, ne, da ist ja auch diese Scheintür, daher auch mein toller Versprecher mit der Steintür. Diese Dinger hier wirklich Scheintüren und die sind ja eher ein typisches Element der Architektur aus dem Alten Reich. Also wenn man hier noch ein bisschen klugscheißen wollen würde, was wir natürlich nicht wollen.
Nein, natürlich nicht.
Aber da diese Scheintüren sind ganz toll, die eigentlich ja dann die Marker in den Gräbern sind, wo dann die Seele zwischen Diesseits und Jenseits auch hin und her wechseln kann, mhm. wenn sie denn wolle. Mhm. Ja, quasi auch eine in Stein umgesetzte Tür, die dann auch als Element und Schriftträger dient für die Texte, Namen, Titel der Verstorbenen. Mhm. Und ganz prägnant oben rechts eben auch die sogenannte Speisetischszene. Mhm. Ganz toll, wo der Verstorbene hier auf einem Stuhl sitzt vor einem Riesenberg Essen, der hier den Versorgungsaspekt für das jenseitige Leben thematisiert. Und diese Speisetischszene ist ein ganz tolles Element, die eigentlich schon im 3. Jahrtausend vor Christus, kein Kaffee gehabt, man merkt das, die von Rollsiegeln eigentlich stammen und da schon so auf so, mini klein, also Rollsiegel sind so, weiß ich nicht, 2-3 Zentimeter hoch, so Zylinder aus Ton oder aus Stein, da sind die so ganz krude eingeritzt und diese Scheintürszene oder diese Speisetischszene mit dem Toten und diesem Opfertisch wechselt dann eben auf dieses Architekturelement und wird dann später auch riesengroß und mit langen, langen Listen ergänzt, was man nicht alles für das jenseitige Leben noch braucht. Und ja, das ist ein tolles Motiv. Mhm. Gefällt mir gut.
Definitiv. Also diese mysteriöse Scheibe, die ja nur zu jedem von diesen Kosmos-Spielen mit dazugehört, wenn man da mal eins gemacht hat, kennt man das schon, ist natürlich auch in Steinoptik gefertigt. Oder ist es Papyrus? Ich weiß es nicht. Nee, eher Stein.
Stein, ja.
Und es sind ganz wunderbare Hieroglyphenzeichen irgendwie darauf. Wir haben mit meinem Mann und meinem Sohn gespielt, kommunikationsmäßig wieder ein kleines Problem gehabt, indem ich dann halt wieder so was Sachen sagte wie, ja, der Paarvogel.
Das hab
oder
ich auch gesagt.
Das Horusauge natürlich und die Lotusblüte. Welche Lotusblüte? Ich erkenne da nichts. Ist ich, ja.
Ja, hatten wir tatsächlich auch, dass ich dann gesagt habe, mach mal den Lotus und mein Spielpartner dann da auch das Falsche eingestellt hat und deswegen hatten wir den Code dann nicht gelöst.
Ja, genau.
Weil man einfach halt aus Ägyptologenperspektive da gleich die Wörter nimmt. Aber sind es Hieroglyphen, die es alle gibt?
Ja, definitiv. Also es sind zumindest Symbole, die es irgendwie alle gibt. Also bei dem Skarabäus mit seinen Flügelchen, das ist jetzt als Hieroglyphe so nicht unbedingt. Diese Schildkröte, über die bin ich auch ein bisschen gestolpert.
Aber ja, das ist eher so ein Motiv, das es in der Frühzeit gibt. Ja, also diese Schildkröten gibt es durchaus als Schminkpaletten. Dann sind die auch so.
War aber hier so ein bisschen ungewöhnlich. Also sonst hat man schon eine relativ klassische Darstellung, eben den Paarvogel, den Herruvogel. Man hat
also der Paarvogel, das ist diese Ente mit den Flügeln, ne?
Rechts und links. Genau, das ist die mit den ausgebreiteten Vogeln. Der Herru ist halt der Horusfalke. Dann hat man da so ein Männchen mit erhobenen Armen. Das ist das Zahlzeichen für eine Million. Dann hat man dieses Schemu-Zeichen, ne? Das ist so ein Landzeichen, wo drei Schiffblätter rauskommen. Das auf jeden Fall. Man hat den Fisch. Man hat diese Lotusblüte, dann hat man noch einen Sphinx, aber das passt eigentlich schon ganz gut.
Ja, finde es auch ziemlich cool, ne? Also auch so ein leichtes Strichmännchen-Flair finde ich auch ganz cool. Das könnte man dann wieder so passen zu dieser Jenseitsliteratur.
Also wenn man es hier nebenan rumkruscheln hört, ich habe natürlich die ganze auseinandergerupfte und zerfetzte Box irgendwie dabei. Man muss das ja dann, also man muss ja wirklich alles hier irgendwie zerrupfen. Ich verrate jetzt hier irgendwie nicht so viel, aber man muss wirklich alles zerrupfen.
Ja, das muss man ja ganz oft bei diesen Spielboxen. Da ist ja wirklich jedes Element wird hier bespielt. Und das war auch am Anfang ein echt große Hürde für mich. Also einer der ersten Spiele, ne, wo man dann gleich, ich kann das doch jetzt nicht zerschneiden oder zerreißen oder whatever
oder
damit machen. Das
oder geht überhaupt doch nicht. Nein,
genau.
Nein. Aber
also das war so wirklich mal eine Hürde auch für mich. Aber jetzt geht es ganz gut. Jetzt weiß ich schon genau, worauf ich mich einlasse.
Eben, also das ist das Spannende, wenn man das erste Mal ein solches Box-Exit-Game in der Hand hat, dann traut man sich eben nicht wirklich alles zu zerschneiden und zu zerrupfen. Ich habe jetzt überhaupt keine Probleme mehr dabei gehabt. Ganz spannend war es gab hier so zwei Streifen, einen roten und einen grünen. Und auf denen sind natürlich auch wieder Hieroglyphen drauf. Und ich habe natürlich gleich wieder versucht, irgendwie da einen Sinnzusammenhang reinzubringen in der Verteilung dieser Hieroglyphen. Und was ist es und was könnte es sein? Und
ja, habe ich auch gleich überlegt. Kann man die lesen? Muss man die übersetzen? Wie funktioniert das? Aber ich habe das dann schnell aufgegeben, weil ich dann doch gesehen habe, die sind recht ähnlich.
Ja, und sie sind einfach wirklich nur Deko.
Ja, und wie gesagt, für mich als Archäologe und wenig schriftaffinen Ägyptologen bin ich dann da auch schnell von abgekommen. Und keine Panik, man muss hier nicht mittelägyptisch, altägyptisch sprechen können, um dieses Spiel zu spielen. Also das ist
Nein, also
vielleicht beruhigend.
Genau, definitiv. Man kann das also auch so durchaus lösen. Aber es ist, wenn man sich so ein bisschen damit auskennt, es gab natürlich auch wieder hier irgendwie ein Skarabäus. Das ja. war auch wieder sehr schön. Und wir haben Todd-Darstellungen. Hier habe ich noch wieder irgendwelche Rätselkarten. Ich habe wirklich alles klein, kurz und klein geschnitten.
Und so gehört sich das auch.
Ja, ja. Und man steht wirklich manchmal vor diesen Sachen davor und denkt sich so, ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Warum? Wie kann man nur so
umso schöner, beschränkt wenn man dann, sein? Wenn man da doch noch drauf kommt, sich denkt, oh wow, ja, genau so.
Ja, also man hat dann durchaus irgendwie von dieser Grabkammer, das tut er nicht am Munde, hat man noch ein paar mehr Sachen. Also da taucht eine Truhe auf. Das ist natürlich auch genau die Truhe, die man aus dem Grab, das tut er nicht am Munde, kennt. Man hat so eine andere Goldmaske noch, die ich auch wieder irgendwo her kenne, aber gerade nicht weiß woher.
Ja, man könnte jetzt von Weitem sagen, sieht ja ein bisschen aus wie Saatchi Hutti aus dem Museum.
Ja, aber nee, irgendwoher kenne ich die. Ich habe wieder nicht rechtzeitig nachgeguckt. Man hat dann einen weiteren Teil der Grabkammer, wo natürlich die Büste der Nofretete irgendwie mit drin steht, die, wie ich das so sagen darf, im Grab überhaupt nichts zu suchen hat. Denn sie stammt ja aus einem Bildhaueratelier.
In Amarna, ne?
In Amarna, genau.
Und das heißt, steht also jetzt in Berlin. Der
Hauptstadt steht in Berlin. Ich bin am Freitag in Berlin und ich werde mit Sicherheit bei der Nofretete auch vorbeigucken.
Ja, sag mal hallo. Genau. Nee, das ist auch ganz toll. Und ich finde auch das Thema hier Tutanchamun ganz super, weil ja auch dieses Jahr ein Jubiläum ansteht.
Ja, wir haben dieses Jahr 100-jährige Entdeckung des Grabes des Tutanchamun durch Howard Carter am 4. November 1922. Das heißt also, Tutanchamun wird euch dieses Jahr mit Sicherheit noch ein paar Mal begegnen. Wir haben das jetzt hiermit auch gewürdigt, oder?
Ich denke schon, ja.
Mal gucken. Es gibt einen ganz, ganz tollen Film. Ich glaube, es heißt auch irgendwie Die Rache des Tutanchamun. Nee, Der Fluch des Tutanchamun. Der auch diese ganze Grabung thematisiert und das Ganze natürlich dann wieder mit Fluchthematik unterfüttert. Ich glaube, der ist aus den 70er Jahren oder so. Vielleicht gucken wir nochmal bis November. Lohnt sich definitiv auch, ist ganz nett gemacht.
So 70, ja, da gibt es ja einige. Ne? Ich habe, glaube ich, auch so eine Doku irgendwie über das.
Ja, natürlich. Oh, es gibt so eine ganz, ganz furchtbare Doku-Reihe mit Ben Kingsley. Da habe ich mal angefangen gucken. Und habe es ganz schnell wieder ausgeschaltet.
Oh, also aber das, Ben Kingsley ist so toll.
Ja, Ben Kingsley ist ganz, ganz toll. Aber diese ganze Umsetzung mit Tutanchamun und Ehe und Harmhab, und das war einfach ganz furchtbar.
Sind auch so Spielfilmelemente?
Ja, das sind total, ja, es ist so spielfilmartig. Und es war so ein Fremdschämen. Ja.
Ja gut, dann schreib das mal auf den Zettel, dann nehmen wir das auch nochmal
auseinander. Ich weiß nicht, ob ich das, hinkriege.
Ja, dafür sind wir doch hier.
Ja, eigentlich sind wir dafür hier, Opfer müssen gebracht werden, was wir nicht alles für euch tun, nicht wahr?
Richtig, genau.
Wir steigen hinab in die Untiefen.
Der Dokumentation über das alte Ägypten. Ja, da gibt es ganz wahnsinnige Auswucherungen, man weiß nicht.
Genau, Nora hat hier schon die ganze Zeit ein ganz tolles... ganz tolle Grabdarstellung auch da. Das ist Nofretete, was?
Genau, das ist ja auch aus dem Exit Game noch hier. Da gibt es generell finde ich das ganze Booklet hier super schön gestaltet. Und dann fällt hier einem gleich die Mitte ins Auge. Das hier ist Nofretetes Spiel.
Hat mit Nofretete wieder überhaupt nichts zu tun.
Ja.
Ist aber eine originale Darstellung. Und zwar aus dem Grab des Hui.
Genau, also Amenophis, genannt Hui. Weil so viele Amenophis heißen, hat er zum Glück einen Spitznamen.
TT40, also Theben Tomb Nummer 40. Die thebanischen Gräber sind alle durchnummeriert. In Kurnet Murai.
Genau, also hinter dem Tempel von Amenophis dem Dritten, falls den jemand mal sucht.
Das Grab und den Tempel.
Genau, und das ist eine ganz, ganz tolle Quelle. Also sieht es hier in dem Booklet auch total toll aus, macht echt was her.
Der gute Hui war nämlich in der Tat unter Tutanchamun, also hier passt es zumindest mal zeitlich, sogenannter Vizekönig von Kusch. Kusch war der Bereich von Nubien, Sudan, und da hat man halt einen Verwalter abgestellt und das war dieser Hui. Und so finden sich in diesem Grab unter anderem auch ganz, ganz viele Darstellungen von Soldaten und auch von Nubiern. Nicht nur bei einer Tributszene, wie wir das jetzt hier haben, sondern man findet auch nubische Hilfstruppen, die Medjay, wie wir sie ja später auch kennen, die gerne als Bogenschützen verwendet worden sind. Also ganz, ganz spannend.
Ja, und das ist einfach noch eine ganz tolle Darstellung von diesen nubischen Menschen, die hier dargestellt sind, was die tragen, was die anhaben, wie die da auftreten. Und da gibt es hier auch eine Schlüsselszene ganz oben, ist nämlich ein Streitwagen, der spannenderweise von Kühen oder Rindern gezogen wird. Also auch eher, was in Ägypten nicht so vorkommt, da sind das dann nämlich Pferde. Und was da auch heiß diskutiert wird, dass nämlich der da auf dem Streitwagen fährt oder sich fahren lässt, dass das sogar eine Prinzessin ist.
Mhm. Auf jeden Fall hat sie einen schönen Wedel, so ein Sonnenschirmchen irgendwie über sich.
Also da kommt nicht irgendwer, sondern da kommen wirklich hochrangige Leute angefahren, um Tribute zu bringen. Mhm. Und die sind da eben dargestellt, einfach als Referenz, was hat eben dieser Hui als Vizekönig von Kusch da so mit erlebt, ne? Was waren auch seine Aufgaben, die Tribute da auch entgegenzunehmen. Mhm. Und die Darstellungen sind einfach wahnsinnig schön.
Erste Beschreibung dieses Grabes, übrigens durch Jean-François Champollion, womit wir schon wieder fast beim zweiten Jubiläum dieses Jahres sind, denn wir haben Ägyptologie-Jubiläumsjahr. Vor 200 Jahren im Oktober hat Champollion die Hieroglyphen entziffert. Also 200 Jahre Hieroglyphenentzifferung, 100 Jahre Tutanchamun.
Ja, es geht ab dieses Jahr. Es ist wirklich cool. Mhm. Und ja, das ist total toll, dass Champollion eben die ersten Beschreibungen dieser Wandmalereien angefertigt hat, die dann eine ganze Kette an weiteren tollen Verkettungen auslöst, die sogar bis zu uns ins Smack führen, wie wir rausgefunden haben. Denn diese Wandmalereien, diese Beschreibungen von Champollion waren die Vorlage für Richard Lepsius, der ja dann eine Expedition auch gemacht hat.
Die sogenannte preußische Expedition 1842
bis 1844. Weißt du die Daten?
Ja.
Genau. Und der, also Lepsius eben auch mit einem ganzen Rudel an Künstlern auch losgezogen ist, um die Sachen alle aufnehmen zu können. Und er hat eben auch dieses Grab des Hui TT40 aufgesucht und die Wandmalereien hat dann ein Erich Weidenbach angefertigt. Der wiederum ist Bruder von Max Weidenbach. Den kennen wir jetzt wieder aus Australien.
Ja.
Ja. Max Weidenbach ist nämlich irgendwann ausgewandert nach Australien, war dann da erfolgreicher Weinhändler und Konsul, also auch eine ganz spannende Karriere. Und jetzt relativ frisch, 2013, ist in Adelaide in Australien das Tagebuch von Max Weidenbach aufgetaucht. Mega spannend, super cool. Und das Ganze wird jetzt auch an der Macquarie University in Sydney untersucht.
Ja, es gibt auch Ägyptologie in Australien.
Ja, tatsächlich. Es gibt Grüße an die Kollegen nach Sydney. Da gibt es tatsächlich auch eine Frühzeitforschung. Ich kenne da auch ein paar Leute. Ist ganz spannend. Die Welt ist dann doch kleiner, als man denkt. Und genau, in Sydney sitzt Frau Dr. Susanne Binder, die sich eben diesem Tagebuch angenommen hat, das auseinander, ja nicht auseinander nimmt, aber ihr wisst schon, das erforscht und darüber jetzt auch schon ein paar Sachen, Artikel publiziert hat und die fertige Publikation des gesamten Buches wird wahrscheinlich dann nächstes Jahr erscheinen, vielleicht noch Ende dieses Jahres mal sehen. Aber das Wichtige ist eben, dass Max Weidenbach die eine Ergänzung der Berichte von Richard Lepsius und seinen Expeditionsaufzeichnungen ist. Und Max Weidenbach ist da auch noch ein bisschen konkreter, weil er zwischendurch sich von der Gruppe trennt. Also während Lepsius einen anderen Weg einschlägt, bleibt zum Beispiel Max Weidenbach länger auch in Naga. Jetzt habe ich die Verbindung geschafft.
Endlich, genau, weil in Naga hat ja unser Museum seit 2013 ein Grabungsprojekt. Naga ist eine antike Königsstadt und hochspannend, weil sie nämlich durch ein Erdbeben zerstört wurde, verlassen wurde und nie übersiedelt worden ist. Das heißt also, diese Stadt liegt dort, wie sie vor knapp 2000 Jahren verlassen worden ist und es gibt so unglaublich viel dort zu entdecken. Also das Naga-Projekt, das Grabungsprojekt in Naga läuft seit 1995, ursprünglich angesiedelt am Ägyptischen Museum in Berlin, seit 2013 eben bei uns und wird wahrscheinlich auch noch mehrere Generationen von Forschenden beschäftigen. Ist an dieser Stelle vielleicht ein kleiner Werbetrainer. Wir werden im Jahr 2023 eine ganz spannende Ausstellung zu unserem Grabungsprojekt in Naga haben. Die wird wahrscheinlich im Frühjahr eröffnet werden. Wir haben große Panoramen, Fotopanoramen anfertigen lassen. Das Team war in Naga, hat Tonaufnahmen gemacht und wir werden dort also unsere Grabung in Naga mit Bild und Ton vorstellen. Und im Idealfall, wenn das mit der Technik alles so funktioniert, wird man sich wie nach Naga versetzt vorstellen.
Ja, ich bin schon ganz gespannt. Ich darf ja schon ein bisschen hier reinsneaken in die Vorbereitungen und bin da auch mit eingebunden. Das ist total toll, das zu sehen, wie sich das entwickelt, vom Gedanken zum Konzept zur Umsetzung. Und allein diese Panoramaaufnahmen sind fantastisch. Also ich würde direkt die Koffer packen und losfahren. Mhm. Ja, Betriebs- die Ausstellung. Oh ja, fantastisch. Die Ausstellung muss erstmal reichen, aber ich glaube, das wird sehr, sehr cool, wenn das dann da unten alles in unserem Sonderausstellungsraum hängt.
Zurück von Naga zu Max Weidenbach, zum Grab des Hui, denn eigentlich waren wir ja bei unserem Exit-Spiel hier geblieben.
Genau.
Warum ist jetzt diese Szene aus dem Grab des Hui? Nun, es ist einfach ein Fehlersuchbild. Ganz profan. Das war das einfachste Rätsel des ganzen Exit-Spiels. Ich habe gesagt, los, gib mir das her, zack, 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 drei Fehler gefunden, perfekt, passt.
Ja, aber ich fand es ganz toll umgesetzt und wir haben auch manchmal zweimal hingucken müssen, bis wir alles hatten. Aber die Idee ist großartig. Und
Indiana Jones Referenz übrigens auch in diesem Bild, ne? Ganz stark.
Ja, genau. Tada, tada. Ja, genau, also da ein vertiefender Blick lohnt sich auf jeden Fall auch hier und ich finde es auch sehr schön, dass man hier auch auf eine reale Vorlage total zurückgegriffen hat. Gefällt mir gut.
Ja, definitiv. Also alles in allem können wir das Spiel nur weiterempfehlen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, es hat sehr viel Hirnschmalz gekostet. Man fühlt sich, wie gesagt, manchmal etwas doof.
Ja, Profilevel halt, ne? Also ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich glaube, das war unser erstes Profilevel, was wir gespielt haben. Ja, ja, doch, doch. Aber ich fand insgesamt die Rätsel sehr ausgeglichen. Ich hatte schon mal ein paar Spiele, da waren manche super einfach, manche super schwer. Hier war das relativ ausgeglichen, hatte ich das Gefühl. Und ich fand es sehr abwechslungsreich.
Ja, natürlich kommt auch Imhotep wieder vor.
Ja.
Ganz klar, der Palast des Imhotep war das irgendwie, glaube ich. Ja, aber da bin ich ganz stolz drauf, dass ich sehr schnell auf die Lösung gekommen
bin. Das ist mir auch recht leicht gefallen. Das war ganz spannend, da wo die Kollegen noch gegrübelt haben, war ich schon dabei.
Ja, genau, alles zu zerrupfen.
Ja, genau, oder was man sonst eben noch mit diesen ganzen Sachen machen muss. Ja. Aber dann hatte ich auch so ein Spiel, da bin ich nicht hinterhergekommen. Ich weiß gar nicht mehr was. Das hat dann der Kollege gelöst. Ah, ich weiß schon nicht mehr, welches das war. Ja, egal. Aber wie gesagt, das ist halt das Schöne, dass auch unterschiedliche Spieltypen da immer gefordert sind und manchen fällt dann das eine leicht und manchen fällt das andere leicht und bei manchen kommt man zusammen überhaupt nicht klar. Also das weckt dann auch ganz tolle Spieldynamiken und bis man da sich zusammenrauft, ist ganz toll.
Da ja, bis man sich dann irgendwie auch manchmal an die Hälse geht.
Das ist ja.
Und dann, also das Ganze läuft auch noch begleitend natürlich per App übers Handy, die dann noch einen super trooper Hintergrundmusik hat.
Oh, und
die natürlich auch den Counter hat. Habt ihr den nicht?
Wir haben Counter so gemacht, ja doch.
Oh, nein, man muss das über die App machen, weil hat man die passende Hintergrundmusik und hat dann halt immer noch so einen Counter, der mitläuft und dann dun, 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 dun. Das ist immer so, schon wieder fast die Stunde vorbei und wir müssen doch jetzt und es ist alles etwas
ja. Ja, cool. Also dann auf jeden Fall fürs Feeling mit der App.
Genau, fürs Feeling mit der App und verlauft euch nicht, in diesem Fall kann man das sagen. Ich setze das Spiel nochmal in die Shownotes, den Link zu unserem AR-Spiel, gerne auch den Link zu dem Tutanchamun Escape Room hier in München, wobei ich gar nicht weiß, aber ich glaube, die sind noch aktiv.
Ja, ja, ich habe das schon gegoogelt, weil ich muss ja das jetzt aus rein wissenschaftlichen Zwecken natürlich auch noch spielen, ist klar.
Also. Definitiv, also das, vielleicht komme ich nochmal mit, ich weiß es nämlich auch nicht mehr. Ich weiß nur noch Fragmente davon. Das ist sehr spannend, man vergisst das irgendwie wieder total schnell.
Ja, mal gucken, kommt ihr dann vielleicht dann das ein oder andere wieder. Aber wäre cool, ja, machen wir das. Gut.
Ja, wir schauen, dass wir auch wieder auf unseren vielleicht zweiwöchentlichen Rhythmus mit dem Podcast kommen. Wir haben ganz, ganz viel im Hintergrund in Planung. Wir stehen mit spannenden Leuten in Kontakt. Das heißt, ihr werdet also demnächst nicht nur uns beide hier am Mikro hören, sondern vielleicht auch immer noch eine dritte Person mit dazu.
Gäste auf dem neuen Podcast-Sofa.
Ja, cool. Das wird spannend. Zu dritt sich hier auf das. Aber es ist ein Dreier-Sofa.
Ja, aber dann noch einen Stuhl da drüben
hin. Ja, weil der Raum ist ja jetzt größer als vorher.
Genau, wir haben Platz für Gäste. Das ist super. Super schön. Und ihr dürft gespannt sein, wer da alles kommt.
Ja. Im Übrigen auch gerne, wenn ihr irgendwelche Sachen wissen wollt, lasst es uns wissen. Wenn wir uns mit irgendeinem Thema beschäftigen sollen, immer nur her damit. Grüße gehen an dieser Stelle raus an Marie, die uns gefragt hat, wie das denn jetzt eigentlich mit Israel und den Ägyptern, dem Volk Israel und den Hebräern und so weiter war.
Das frag ich auch noch.
Ja, fragen wir uns auch. Ne? Nein, haben wir auch schon einen entsprechenden Gast im Kopf, wo wir noch Kontakt aufnehmen und das wird eine eigene Folge sein, wo wir dann ein wenig in die biblische Überlieferung einsteigen werden.
Oh ja, wir sind gespannt. Vielleicht nicht die nächste Folge oder doch? Wir lassen uns überraschen.
Ihr lasst euch überraschen, wir lassen uns überraschen, wie wir das Ganze irgendwie wieder hinkriegen. Und dann sagen wir an dieser Stelle jetzt wieder
Ja, danke fürs Zuhören, danke für das Interesse, eure Aufmerksamkeit.
Mhm. Fürs Dasein und fürs immer auf die neue Folge gespannt sein.
Oh ja.
Das freut uns natürlich auch sehr, dass es inzwischen schon so ein bisschen Kreise zieht. Ich war über die Zugriffszahlen der letzten Folge sehr erfreut.
Ja,
nur weiter so.
Also vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören, fürs Anklicken.
Genau, verkündet die frohe Botschaft, dass es uns gibt und dass man uns ganz toll zuhören kann, oder?
Soweit wir jetzt gehört haben, ja.
Genau, dann sagen wir jetzt wieder Later Skaters.
Wiederhörnchen.
Ciao.
Ciao.